Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
Im kommenden philharmonischen Abonnementkonzert dirigiert Riccardo Muti Franz Schuberts große C-Dur-Symphonie. Die einzige wirklich groß angelegte Symphonie, die Franz Schubert vollendet hat. Er empfand den Weg zu dieser großen, der ersten romantischen Symphonie, wenn man so möchte, als steinig. Für uns ist das die erste romantische Symphonie. Die Zeitgenossen Schuberts haben das Stück nicht kennengelernt. Er selbst hat sie vermutlich nie gehört. Wenn, dann vielleicht ein einziges Mal bei einer probeweisen Aufführung durch ein Studentenorchester. Und die Nachwelt hat erst lange nach Schuberts Tod erfahren, dass es dieses gewaltige Stück überhaupt gibt. Mittlerweile gehört die große C-Dur-Symphonie wie die ersten beiden, die vollendeten Sätze der sogenannten unvollendeten Symphonie zum Fixbestand unseres Repertoires, zu den bedeutendsten Symphonien der Musikgeschichte. Wie Schubert zum großen Symphoniker wurde, das gehört allerdings zu den abenteuerlichen Kapiteln. Nicht eine unvollendete, mehrere liegen auf dem glatten Parkett, das es für einen Komponisten der Beethovenzeit schwer gemacht hat, überhaupt Symphonien zu komponieren. Symphonien, die nicht wie Kopien von Werken Mozarts oder Haydns oder gar des Giganten Beethoven klingen sollten. Versuchen wir heute einmal nachzuvollziehen, welche steinigen Pfade der Liederfürst bewältigen musste, dass er auch zum bedeutenden Symphoniker geworden ist. Willkommen im Musiksalon. Ein Ausschnitt aus dem Finale der 6. Symphonie von Franz Schubert. Der letzten der sogenannten Jugendsymphonien. 6 Symphonien hat er als Teenager und als Anfang 20-Jähriger komponiert. Bei der ersten war er gerade mal 16 Jahre alt und die letzte, aus der wir gerade einen Ausschnitt gehört haben, die sogenannte kleine C-Dur-Symphonie, da stand er längst ganz auf der Höhe seiner Zeit. Eine Ära im Schatten des großen, unbezwingbaren Symphonikers Ludwig van Beethoven. Haydn und Mozart haben die Götter der Jugendzeit von Schubert geheißen. Auch die ersten beiden Symphonien von Beethoven hat man musiziert im Stadtkonvikt, wo Schubert zur Schule ging und mit seinen Kommilitonen allabendlich ein Symphoniekonzert aufgeführt hat. Alle gedruckten Stücke, damals gedruckten Stücke von Mozart und Haydn hat man gespielt, also die großen Londoner Symphonien, soweit sie verfügbar waren, von Haydn und die ersten beiden Symphonien von Beethoven. Rauf und runter hat man dieses Repertoire exekutiert unter der Leitung eines animierten Rektors des Konvikts und Schubert hat es sichtlich genossen, inmitten dieser symphonischen Klänge selbst agieren zu dürfen. Ja, und natürlich, als angehender Komponist hat er Maß genommen an dem, was die Meister da vorgelegt hatten. Und schon seine erste vollendete Symphonie in D-Dur, wie einige Fragmente, die er vorher skizziert hatte, die hat hören lassen, dass dieses junge Genie wirklich ein Genie war. Denn die klassische symphonische Form, die hat Schubert eigentlich sofort, bereits als 16-Jähriger, wie gesagt, bewältigt. Der junge Musiker im Stadtkonvikt hat mit seinen eigenen Kompositionen höchst erfolgreich die klassische Symphonieform, die viersätzige Symphonieform, wie er sie da kennengelernt hatte, mit prallem, mit neuem Leben erfüllt. Denn im Rückblick muss man sagen, schon diese Jugendsymphonien, Die lassen in vielen Momenten den typischen Schubertschen melodischen Geist aufblitzen. Und das, was wir gerade gehört haben, das Finale der Sechsten, das spiegelt auch den Zeitgeist wider. Denn, wie gesagt, die Götter hießen Haydn und Mozart, aber natürlich auch Beethoven. Und nicht zu vergessen, und das war unüberhörbar, Rossini. Beethoven hat sich geärgert über den Rossini-Rummel, wie er ihn genannt hat. Die Rossini-Aufführungen im Theater an der Wien. Sie haben die ganze Stadt in Aufregung versetzt und, wie Beethoven meinte, abgelenkt von den wahren Werten der klassischen Musik. Aber wie auch immer, Schubert hat das alles in eins binden können. Durch seine Brille waren auch spritzige Klänge, wie der große Italiener sie gepflegt hat, symphonietauglich geworden. Aber das war auch gleich das Problem. Was war denn nun eigentlich symphonietauglich? Was musste so eine Symphonie können? Die ersten 6 Symphonien, wie gesagt, die Schubert publiziert hat, die haben widergespiegelt, was er bei den Klassikern gefunden hat. Vor allem der klare Formgeist von Haydn und Mozart, der hat sich in seinen frühen Stücken widergespiegelt. Aber Schubert, was war denn dann noch einmal etwas ganz anderes? Der Liedmeister, der ja war, wie gesagt, der Liederfürst, der ist ja in seinen Kompositionen zu ganz neuen Ufern vorgedrungen, ganz neuen Ufern der Textausdeutung und des persönlichen Ausdrucks. Das musste irgendwie ja auch in der Instrumentalmusik hörbar werden können. Und Beethoven hatte es ja vorgemacht. Spätestens seit der Eroica hat er einen ganz neuen, zum Teil auch politischen Ton in die Musik hineingebracht. Nun hat Schubert sich ja nicht so rasend für politische Reflexionen in der Musik interessiert. Aber er selbst, seine Befindlichkeit, die menschlichen Gefühle, die hat er in seinen Liedern so wunderbar widerspiegeln können. Und das wollte er nun auch mit seinen Symphonien. Und das war gar nicht so leicht. Es musste eine neue, eine romantische Symphonieform basierend auf den klassischen Formen gefunden werden. Da ist der Faden einmal gerissen. Der reife Komponist Schubert hat erkannt, dass er auf dem Weg zu seinen eigenen Symphonien, zu seiner symphonischen Form allerhand Probleme zu bewältigen hatte. Im Rückblick wissen wir heute, dass er dieses Problem für sich zumindest einmal in einer großen viersätzigen Symphonie lösen konnte. Dieser großen C-Dur-Symphonie, der letzten im Werkkatalog. Breit angelegt, etwa so lang oder sogar noch ein bisschen länger als die Eroica von Beethoven. Aber das vergessen wir in unseren Betrachtungen eigentlich immer. Schubert war ja ein Zeitgenosse Beethovens. Und die große C-Dur-Symphonie, die war keineswegs der erste Versuch Schuberts zu neuen Dimensionen zu finden. Schon 1821, also 3,5 Jahre nach der 6. Symphonie, der kleinen C-Dur-Symphonie, hat Schubert eine Symphonie viersätzig und in großer Anlage skizziert. Eine Symphonie in E-Dur. Dieses Stück firmiert in manchen Zählungen, die ja sehr verwirrend sind bei den Schubert-Symphonien, als Nummer 7. Und eigentlich steht sie dort zu Recht in der Reihenfolge, denn alle 4 Sätze dieses Werks hat Schubert skizziert. Zumindest gibt es Verlaufsskizzen, oft nur eine Melodielinie, aber die wirklich durchgehend vom ersten Takt des ersten bis zum letzten Takt des 4. Satzes. Bei ungewöhnlichen harmonischen Ideen hat Schubert auch die entsprechenden Akkorde und die Stimmführung der Seiten- und Nebenlinien skizziert. Hier und da auch eine Instrumentationsangabe. Jedenfalls stand das formale große Gebilde vollkommen vor seinen Augen, offensichtlich. Warum er die Skizze dann nicht ausgeführt hat, das wissen wir nicht. Aber die Tatsache, dass da eine viersätzige Symphonie von Schubert unerlöst herumliegt, die hat natürlich Arrangeure und Komponisten späterer Generationen immer wieder angeregt, dieses Fragment doch zu vollenden. Felix von Weingartner, Zeitgenosse von Richard Strauss, hat eine der Spielvarianten vorgelegt. Und in unseren Tagen noch der zeitgenössische österreichische Komponist Richard Dünser, der allerdings die Mittelsätze aus anderen Skizzen von Schubert ergänzt hat, weil er die Ideen für zu schwach gehalten hat. Aber die Ecksätze, ersten und vierten Satz, die hat er instrumentiert so wie Schubert das Stück vorgesehen hat. Wir haben also zumindest zwei interessante Spielfassungen einer Symphonie in E-Dur von Schubert, von der die ersten Takte, also eigentlich nahezu die gesamte Exposition des Kopfsatzes, in einer originalen Schubertschen Orchestrierungsskizze vorliegen. Also bei den ersten Takten, den ersten Minuten dieser E-Dur-Symphonie, da wissen wir tatsächlich, wie sie geklungen hätten. Das Werk sollte offenbar mit einer gewichtigen Einleitung beginnen, mit einer Introduktion, nach dem Vorbild von vielen späten Haydn-Symphonien und auch einigen der frühen Schubert-Symphonien. Auch die ersten beiden Beethoven-Symphonien beginnen ja mit solchen Introduktionen, ein Erbstück der sogenannten französischen Ouvertüreform, womit Schubert als Musiker im Stadtkonvikt ja viele Erfahrungen sammeln hatte können. Und apropos Eigenständigkeit, er hat offensichtlich schon nach einer besonderen Lösung für diese langsame Einleitung seiner E-Dur-Symphonie gesucht. Dort, wo man beim ersten Hören nämlich annehmen würde, dass nun der schnelle Teil des Satzes beginnen würde, da setzt Schubert die Verarbeitung seiner Themen einmal im langsamen Zeitmaß fort. Und erst dann setzt das Allegro-Thema ein, elegant geschwungen, apart zwischen Dur und Moll changierend, wie beim reifen Schubert so oft, und in seiner melodischen Entwicklung über viele, viele Takte gespannt, eigentlich in einem großen Bogen gearbeitet, in einem Steigerungsbogen, der direkt hinführt zum Eintritt des lyrischen Seitenthemas. Das ist dann nur noch skizziert mit einigen kargen Einwürfen der Holzbläser und Streicher. Ein Klarinetten-Solo.
Thank you.
Was wir gerade gehört haben, die Realisation der ersten von Schubert halbwegs ausführlich entworfenen Skizzen zur E-Dur-Symphonie, das lässt uns ahnen, wie dieses Werk geklungen haben könnte. Wie gesagt, im Rohentwurf gibt es da die ganze Symphonie, den ganzen Ablauf der Symphonie, und die Fassung, die Weingartner hergestellt hat, die dauert immerhin länger als eine Dreiviertelstunde. Schubert war also auf einem Weg, aber ungeduldig hat er alle Versuche zur Seite gelegt, die ihm irgendwie nicht ganz gelungen erschienen sind. 1822, also ein Jahr später, hat er dann eine weitere viersätzige Symphonie entworfen. Diesmal in H-Moll und in ebenso ausladenden Formen. Auch sie sollte also so lang dauern wie etwa die Eroica von Beethoven, die bis dahin längste je komponierte Symphonie. Die neunte, wie gesagt, die ist ja erst zwei Jahre später, 1824, zur Uraufführung gekommen. In Schubert brannte aber schon der Innovationsgeist. Wann hat je eine Symphonie mit einem so geheimnisvoll raunenden Thema im Bass begonnen wie diese H-Moll-Symphonie von Schubert? Natürlich, Schubert hat das Vorbild, das einzige, das es gibt für einen solchen Symphoniebeginn, gekannt. Die Symphonie Nummer 103, eine der Londoner Symphonien von Joseph Haydn, die mit dem berühmten Paukenwirbel beginnt. Das ist also eine geheimnisvoll raunende Einleitung bei Joseph Haydn. Die von Schubert, die klingt gleich ganz anders. Wir vernehmen einen anderen Tonfall. Die Zeiten hatten sich geändert. Bei Haydn ist irgendwie alles dann noch im klassischen Maß. Bei Schubert wird dieses Maß überschritten. Da geht es ganz eindeutig nicht um eine spielerische Gestaltung von formalen Problemen, sondern da steht irgendwie der ganze Mensch dahinter, bei Haydn natürlich auch, aber bei Schubert ganz bewusst und ganz offen. Er erzählt uns von sich, von seiner Befindlichkeit, vielleicht auch von uns und unserer Befindlichkeit. Die Musik suggeriert jetzt Weite, vielleicht Verlorenheit, Einsamkeit, ein Sinnieren über die Unwägbarkeiten des menschlichen Daseins. Das ist nun auch ganz anders als ein Jahr davor, die auch schon recht originelle Einleitung zur E-Dur-Symphonie. Das war noch eine echte, langsame Einleitung, wie Schubert sie ja bei seinen Jugendsymphonien auch skizziert hatte. Aber jetzt entpuppt sich das, was wie eine Introduktion, wie eine Einleitung daherkommt, als Teil des Allegro-Satzes. Das Tempo wird gar nicht gewechselt, nur die Stimmung. Es wächst aus dieser raunenden Bassfigur heraus, das Allegro-Thema, das eigentliche Hauptthema der Symphonie. Also jedenfalls, wenn man die klassischen Spielregeln beachtet, dann ist das, was die Oboe über den murmelnden, raunenden Streicherbegleitfiguren exponiert, das Hauptthema des ersten Satzes. Dem folgt nun das berühmte Seitenthema in G-Dur, eine der wunderbaren lyrischen Melodien von Schubert, und die hat man wiederholt aus dem Zusammenhang gerissen. und sogar mit Texten unterlegt und sie in Operetten eingebaut, zum Beispiel ins Dreimäderlhaus, dieser unglaublichen Verzerrung der Schubertschen Biografie für die Operettenbühne. Wie auch immer, wer genau hinhört, der wird vielleicht erkennen, das ist eigentlich gar kein anderes Thema. Das ist genau das, was die Oboe in H-Moll exponiert hat, nur nach Dur gewendet und ein bisschen neu rhythmisiert. Im Charakter jedenfalls völlig verwandelt. Typisch für Schubert ist dieser plötzliche Abbruch. Die Melodie wirkt ja so, als ob sie ewig in Ruhe weitersingen könnte. Und dann wird sie jäh unterbrochen und der Zuhörer ebenso jäh aus seinen Träumen gerissen. Im weiteren Verlauf dieses ersten Satzes wird sich herausstellen, dass das, was wir ursprünglich in den Besten gehört haben und was wir für eine Introduktion, für eine Einleitung, für eine Einstimmung gehalten haben, das eigentliche Hauptthema dieser Symphonie oder des ersten Satzes ist. Es kehrt manchmal im Fortissimo verwandelt ganz bedrohlich an den Nahtstellen der formalen Entwicklung wieder, treibt das Geschehen voran wie ein Schicksalsmotiv, wie ein tragisches Motto dieser Symphonie. Schubert hat den neuen, den romantischen Ton ganz offenkundig gefunden. Noch zu Lebzeiten Beethovens, als die Neunte, wie gesagt, noch gar nicht uraufgeführt war, hat Schubert der Symphonik eine neue Richtung gegeben. Nur, dass das zu seinen Lebzeiten überhaupt niemand erfahren hat. Diese H-Moll-Symphonie, die wir als die sogenannte Unvollendete kennen, sie hat zwei wahrlich vollendete Sätze, ist aber zu Lebzeiten natürlich nicht aufgeführt worden, sie war ja nicht vollendet. Schubert hat das Stück liegen lassen. Und das, obwohl er in diesem Fall offensichtlich ein klares Ziel vor Augen hatte. Trotzdem hat ihn das Stück nicht befriedigt. Wir Nachgeborene befinden natürlich, wenn wir die wunderbaren beiden vollendeten Sätze des Stücks hören, dass Schubert seinem Ziel ja eigentlich schon ganz nahe gewesen ist. Er selbst hat das anders gesehen. Das Manuskript endet ja nicht mit dem Schluss des langsamen Satzes, sondern es bricht mitten im dritten Satz ab. Zu diesem dritten Satz, dem Scherzo, gibt es noch instrumentiert den fast polternd beginnenden Scherzo-Beginn und dann, wie im Fall der E-Dur-Symphonie, nur eine Verlaufskizze, die irgendwo im Trio im Mittelteil dann ganz abbricht. Dabei hat Schubert die ersten Takte des Satzes sogar noch selbst instrumentiert. Hier bricht Schuberts Manuskript, zumindest die instrumentierte Fassung, ab. Ob es dann noch einen Entwurf für das Finale dieser H-Moll-Symphonie gegeben hat, das wissen wir nicht. Wir können es nur ahnen, denn etliche Forscher ziehen einen Bogen zur Schauspielmusik zu Rosamunde, von der wir vor allem die Ouvertüre kennen und lieben gelernt haben. Das gleichnamige Schauspiel von Helmine von Chézy wurde in Wien im Dezember 1823 aufgeführt. Und die Schauspielmusik dazu hat Schubert beigesteuert. Diese Schauspielmusik enthält eine allerdings ungewöhnlich lange Zwischenaktsmusik zwischen dem ersten und zweiten Akt. Mehr als 8 Minuten dauert sie und das könnte natürlich, weil auch in H-Moll stehend, das Finale der Unvollendeten gewesen sein. Schubert hat schnell ein Stück gebraucht und vielleicht diesen Satz, der schon vollendet gewesen sein könnte, herausgetrennt. Wir wissen es nicht, es könnte aber so sein. So dramatisch schließt der erste Zwischenakt der Schauspielmusik zu Rosamunde. Erst ganz zuletzt ringt sich diese Musik aus dem trotzigen Moll nach Dur durch. Und sogar das ist nicht ganz sicher, denn Schubert hat auch einen unversöhnlichen H-Moll-Schluss für dieses Stück notiert als Alternative. Die H-Moll-Symphonie könnte also so geendet haben. Und sie wäre, wenn man dieses Stück als Finale aufführt, nahezu keine unvollendete mehr, sondern durchaus zu vollenden, wenn man sich damit begnügen würde, das Scherzo aus den vorhandenen Skizzen zu rekonstruieren. Das wäre immerhin möglich und es ist auch schon versucht worden, es widerspricht aber eigentlich unserem eingeborenen Hang zum Mysterium. Was ist schon eine rekonstruierte viersätzige Symphonie gegen ein geniales Fragment, ein geheimnisvolles in H-Moll. Die Unvollendete bleibt uns also die Unvollendete. Schubert hat sie ja als Torso dem Steiermärkischen Musikverein übersandt als Dank für die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft. Womit wir 2 unvollendete Kompositionen auf dem steinigen Weg des Komponisten zur großen Symphonie liegen hätten. Bleibt in der Folge dann also die einzige vollendete der späten Symphonien, die große C-Dur-Symphonie. Deren Entstehung ist aber auch geheimnisumwittert, so wie jene der E-Dur- und der H-Moll-Symphonien. Und etwas eint die beiden Fragmente mit der vollendeten C-Dur-Symphonie. Sie sind auf eine Dauer von mehr als 45 Minuten angelegt und sie beginnen jeweils mit einer Introduktion. Und seit der H-Moll-Symphonie, wie wir gehört haben, muss diese Introduktion nicht unbedingt ein eigenständiges Stück sein, sondern sie kann bereits integraler Bestandteil des ersten Satzes sein. Während die Unvollendete mit dem geheimnisvollen Bassthema begonnen hat, steht am Beginn der großen C-Dur-Symphonie ein dezidiertes Motiv, ein Mottothema, das unbegleitet von den Hörnern geblasen und in der Folge vom ganzen Orchester übernommen und weitergeführt wird. Aus dieser Musik wächst nun das Allegro nahtlos heraus. Und das Hornmotiv bleibt ein bestimmendes melodisches Element im Verlauf des ganzen ersten Satzes. Wie bei der Unvollendeten zieht es sich gliedernd und bestimmend durch die Komposition. Die Entstehung dieser vollendeten großen C-Dur-Symphonie ist übrigens geheimnisumwittert wie die Geschichte der beiden unvollendeten Vorgängerinnen. Wir wissen gar nicht ganz genau, wann Schubert die Symphonie nun komponiert und vollendet hat. Lang wurde das Stück auf das Jahr 1828, also auf die letzten Lebensmonate Schuberts, datiert. Eine Anmerkung auf dem Titelblatt des Manuskripts deutet auf diese Jahreszahl hin. Allerdings könnte diese Jahreszahl 1828 auf eine mögliche erste und einzige Aufführung des Stücks hindeuten. Eine Aufführung, die möglicherweise die Konservatoriumszöglinge der Wiener Gesellschaft der Musikfreunde veranstaltet haben, sodass Schubert seine C-Dur-Symphonie vielleicht einmal wirklich, zumindest in einer probeweisen Aufführung, hören hatte können. Aber das ist nicht ganz sicher. Sicher ist nur eins, es ist diese Symphonie wesentlich früher entstanden. Das hat die Forschung mittlerweile herausgefunden. Freunde Schuberts wussten nämlich von einer Symphonie zu erzählen, die im Jahr 1825 auf der großen Westreise, der einzigen großen Reise, die Schubert je unternommen hat, entstanden sein soll. Im Juli 1825 heißt es, übrigens hat er in Gmunden an einer Symphonie gearbeitet, die in Wien aufgeführt werden soll. So entstand die Mär von einer Gmundner Gasteiner-Symphonie, die in den Köpfen der Musikwissenschaft über fast ein Jahrhundert lang herumgespuckt hat. Mittlerweile weiß man, diese Gmundner Gasteiner-Symphonie ist die fälschlich auf 1828 datierte große C-Dur-Symphonie gewesen. 1825 auf der Reise ist der Entwurf entstanden, vermutlich im Jahr darauf die gesamte Partitur. Da wurden dann auch die Stimmen ausgeschrieben und möglicherweise ist das Ganze von den Studenten dann einmal realisiert worden. So kann es mit der Jahreszahl 1828 dann doch seine Richtigkeit haben, aber die Musik entstand mit Sicherheit 3 Jahre früher. Was war nun seit der Unvollendung der H-Moll-Symphonie eigentlich passiert? Warum Schubert das H-Moll-Projekt aufgegeben hat, das wurde ja nie aufgeklärt. Das Stück gehört jedenfalls in die Übungsphase, wie Schubert sie selbst gesehen hat, offensichtlich. Er schreibt an Leopold Kupelwieser 2 Jahre nach dem Abbruch der Arbeit an der Unvollendeten. In Liedern habe ich wenig Neues gemacht. Dagegen versuche ich mich in mehreren Instrumentalsachen, denn ich komponierte 2 Quartette für Violine, Viola und Cello, 1 Oktett und will noch 1 Quartett schreiben. Überhaupt will ich mir auf diese Art den Weg zur großen Symphonie bahnen. Das war also der Plan. Die großen Quartette, das A-Moll-Quartett, das D-Moll-Streichquartett mit dem Zitat aus dem Lied »Der Tod und das Mädchen« und das Oktett. Sie alle haben ja innerlich symphonische Ausmaße, auch wenn sie von Kammermusikensembles musiziert werden. Das war das, was Schubert sich unter der großen, ja unter der symphonischen Form erträumt hat. Er hat in seinem letzten Lebensjahr ja auch noch das große Streichquintett und die 3 letzten Klaviersonaten komponiert, die ja allesamt große Ausmaße und auch innerlich enorme Dimensionen angenommen haben. Abenteuerlich ist aber auch die Rezeptionsgeschichte der großen C-Dur-Symphonie. Nach Schuberts Tod lag die Partitur im Nachlass, den der Bruder Ferdinand Schubert aufbewahrt hat, und dort hat Robert Schumann im Jänner 1839 die Manuskripte gesichtet und ist auf das große, vollendete symphonische Werk aufmerksam geworden. Die visionäre Kraft dieser Musik hat er natürlich sofort erkannt und er hat dafür gesorgt, dass das Stück zur Uraufführung gekommen ist. Niemand geringerer als Schumanns Freund Felix Mendelssohn Bartholdy stand am Dirigentenpult und es war für diese Komponistengeneration ein Aha-Erlebnis der besonderen Art, diese Musik zum ersten Mal hören zu können. Die Generation hat sich ja in der Nachfolge Beethovens an Symphonien versucht und eigentlich keine wirklichen Lösungen für das Problem gefunden. Und da plötzlich erklang ein Stück, noch zu Beethovens Lebzeiten komponiert, das die große romantische Idee in 4 Sätzen verkörpern konnte. Das war sie, die große romantische Symphonie. In Schumanns Worten, und diese himmlische Länge der Symphonie, wie ein dicker Roman in 4 Bänden etwa von Jean-Paul, der auch niemals endigen kann, und aus den besten Gründen zwar, um auch den Leser hinterher nachschaffen zu lassen. Das Publikum am 21. März 1839 im Leipziger Gewandhaus bei der Aufführung unter Felix Mendelssohn, das war begeistert, ebenso erstaunt von dem, was Schumann da den dicken Roman in 4 Bänden genannt hatte. Mendelssohn berichtet von großem und langdauerndem Applaus nach jedem Satze und, Zitat, was mehr als das bedeutet, alle Musiker des Orchesters waren ergriffen und entzückt von dem vortrefflichen Werk. Es hat mehr gefallen als die meisten neuen Sachen der letzten 4 Jahre. Formal gesehen geht Schubert jenen Weg weiter, den er 3 Jahre zuvor mit der Unvollendeten zumindest entworfen hatte. Das Hornthema am Beginn, wie schon gesagt, das ist das Motto. Es wird nicht nur in seiner originalen Gestalt bestimmend für den ersten Satz der Symphonie, sondern auch in Abspaltungen und in variierter Form. Wichtig wird vor allem der 2. Takt dieses Hornthemas, gar nicht so sehr der Beginn. Dieses Element wird beinahe zu einer Art fixen Idee, die zum Spielmacher dramatischer Entwicklungen werden kann. Wie ein Hörabenteuer muss sich der Hörer hier auf eine akustische Reise begeben. Er muss sich führen lassen auf einem Weg, der alles andere als vorhersehbar ist. Die klassische Formbeherrschung, die lässt Schubert hier schon hinter sich. Er hat sie in den ersten 6 Symphonien, die er großteils noch als Teenager komponiert hatte, ja bereits mustergültig beherrscht. Nun, nachdem er in Kammermusik und Liedern das Tor zur Romantik weit geöffnet hatte, schreibt er auch eine Symphonie als Seelenbotschaft. Und wir erleben höchst vielfältige und unvorhersehbare Verwandlungen gerade dieses kurzen, rhythmisiert aufsteigenden Dreiton-Motivs in dieser großen Erzählung. Das führt nicht immer nur zu lauten, dramatischen Ausbrüchen. Es gibt auch stille Momente, wie wir sie beim Lyriker Schubert immer erwarten können. Momente von geheimnisvoller Tiefe. Entdecker Robert Schumann hat zum Beispiel eine Passage des 2. Satzes dieser Symphonie besonders hervorgehoben. Eine Stelle, die wirklich pure Romantik symbolisiert. In Schumanns Worten: Man müsste die ganze Symphonie abschreiben, vom novellistischen Charakter, der sie durchweht, einen Begriff zu geben. Nur vom 2. Satze, der mit gar rührenden Stimmen zu uns spricht, mag ich nicht ohne ein Wort scheiden. In ihm findet sich auch eine Stelle da, wo ein Horn wie aus der Ferne ruft. Das scheint mir aus anderer Sphäre herabgekommen zu sein. Hier lauscht auch alles, als ob ein himmlischer Gast im Orchester herumschliche. An Umfang und Gehalt kommen dieser Symphonie erst Jahrzehnte später die großen Werke von Brahms und Bruckner gleich. Wobei Brahms keine einzige Symphonie in einer solchen Länge veröffentlicht hat. Für Bruckner aber ist Schubert das große Vorbild gewesen, wenn auch kaum eingestandenermaßen. Aber der Dirigent und große Kenner der österreichischen Musikgeschichte, Josef Krips, der übrigens auch die Beispiele in unserem Podcast dirigiert, er hat einmal bemerkt, ohne Schubert wäre Bruckner vollkommen undenkbar gewesen. Gustav Mahler, möchte man ergänzen, vermutlich ebenso. Die Anlage des zweiten Satzes, es ist ein Marsch, der unaufhaltsam vorangeht. Ganz im Sinne der Winterreise. Eine Straße muss ich gehen, die noch keiner ging zurück. Bei Bruckner gibt es die unverwechselbaren Steigerungsbögen, die zu einer großen Entladung auf einem Höhepunkt führen. In der Regel der Kulminationspunkt der gesamten Symphonie. Das ist nun bei Schubert in der großen C-Dur-Symphonie vorgebildet. Allerdings in einer revolutionären, geradezu expressionistischen Weise. Während die späteren Bruckner-Symphonien alle mit einer Ausnahme auf einen erlösenden Höhepunkt zusteuern, marschiert Schuberts Musik geradewegs in die Katastrophe. Einen so vernichtenden Höhepunkt oder man möchte sagen seelischen Tiefpunkt einer Symphonie, den hat Anton Bruckner nur ein einziges Mal gewagt in seiner neunten, die unvollendet geblieben ist. Da bricht wie bei Schubert die Entwicklung auf dem Höhepunkt ab. Sie weicht allerdings einer transzendenten, geradezu erlösend schönen Musik. Bei Schubert gibt es diese tröstliche Komponente eigentlich nicht. Sein Andante versucht, nachdem die Musik gestrauchelt ist, den Faden wieder aufzunehmen, sich wieder aufzurichten und die Erzählung dieses eigenartigen Marsches zu Ende zu führen. Es wird wohl so sein, dass Schubert sich ziemlich bewusst da an einen Moment in Beethovens Neunter angelehnt hat. Im Adagio der Neunten, da gibt es das einzige Vorbild für eine so jähe Unterbrechung einer Entwicklungslinie, eine die quasi existenzielle Erzählungen in sich birgt. Bei Beethoven brechen Fanfaren in den großen Adagio-Gesang herein. Aber Schubert führt diesen Gedanken, der bei Beethoven noch formal gebändigt, also klassisch gebunden erscheint, weiter ins Romantische. Die Aussage droht hier die Form zu zerbrechen. vergleichbar Radikales wird sich später, Jahrzehnte später erst finden, bei Gustav Mahler. Schubert hat die symphonische Form nicht wie Mahler zerbrochen. Er hat sie für seine expressiven Zwecke aber neu gedeutet und ausgeweitet. Daher musste er formstiftende, einheitsstiftende Elemente einführen und dem entgegensetzen. Während er die poetische Kraft der Erzählkunst mit der Musik zur persönlichen Aussagemacht auf die Spitze treibt, stiftet er handwerklich kompositorisch Einheit. Zu den alle vier Sätze durchziehenden Bausteinen dieser Symphonie gehören nämlich Tonrepetitionen. Das ist immer ganz leicht zu erkennen. Das oft insistierende Kreisen um einen Ton kehrt in allen vier Sätzen wieder. Im zweiten Satz ist das zunächst einmal der unablässig pochende, vorwärtsschreitende Marschrhythmus. Das folgende Scherzo, das beginnt gleich mit einem regelrecht deliranten Zitat dieser Tonrepetitionen im rasanten Tempo. Diese Musik scheint nun nie zur Ruhe zu kommen, wobei sich dieser Effekt noch verstärkt, wenn der Dirigent die Wiederholungszeichen berücksichtigt, was die meisten nicht tun. Wenn man alle Passagen wiederholt, die Schubert dazu vorgesehen hat, dann wird das Ganze eine endlos sich drehende, irrwitzige Balletteinlage für Orchester. Inmitten dieses Scherzos sorgt dann das Trio ein wenig für Beruhigung, aber es wächst auch aus den einigenden Tonwiederholungen heraus. Das Finale der C-Dur-Symphonie ist dann ein vollendeter Parforce-Ritt für das gesamte Orchester, vor allem für die Streicher, die in atemloser Bewegung minutenlang durchhalten müssen. Es ist nun sicher kein Zufall, dass Schubert inmitten dieses wirbelnden und atemlosen Satzes in jenem Moment, in dem ein klein wenig Beruhigung einzutreten scheint, obwohl die Bewegungsenergie nie wirklich stillsteht, dass er also in jenem Moment Beethoven zitiert. Und zwar dessen 9. Symphonie, die ja ein Jahr vor der Komposition der C-Dur-Symphonie uraufgeführt worden war. Diese 9. und das Freudethema, das freudeschöner Götterfunkenthema des letzten Satzes, sie klingt herein, wie von ferne, kaum verändert und für die Zeitgenossen natürlich sofort erkennbar. Freude, schöner Götterfunken. Auf seine Weise hat Franz Schubert sich da vor dem großen Vorbild Ludwig van Beethoven verbeugt und sich gleichzeitig auch von ihm verabschiedet. Die große C-Dur-Symphonie, sie ist das gewaltig tönende Tor zur musikalischen Hochromantik. Es wird, wenn man so will, von trotzigen Varianten der insistierenden Tonwiederholungen, die wir so oft gehört haben, in dieser Symphonie aufgestoßen, die im Fortissimo vom gesamten Orchester kurz vor Schluss der Symphonie skandiert werden. So endet Franz Schubert einzige vollendete große Symphonie. Im Nachlass haben sich dann noch weitere unvollendete Symphonien gefunden. Drei verschiedene Versuche kann man aus dem Konvolut herausfinden, das sich in der Wiener Stadtbibliothek befindet. Alle drei stehen übrigens in D-Dur. Die dritte und letzte, die dürfte aus Skizzen bestehen, die der Komponist buchstäblich auf dem Totenbett gemacht hat. Da sind Entwürfe für drei Symphoniesätze gebündelt, alle von 1828. In der Mitte steht ein trauermarschartiges Intermezzo, ahnungsvoll. Auch diese wirklich unvollendete Symphonie beginnt, wie alle Entwürfe aus der Reifezeit, mit einer Introduktion, die mottoartig den ersten Satz einleitet. Einstimmig präsentiert, wie das Hornthema der großen C-Dur-Symphonie, weitergeführt und gesteigert auch und ins Allegro übergeführt. Diesmal sind langsame Einleitung und Allegro-Hauptthema allerdings identisch, nur in Ausdruck und Klanggebung unterschieden. Natürlich waren auch diese Skizzen zur allerletzten Schubert-Symphonie ein gefundenes Fressen für die Arrangeure. Mehrmals hat man versucht, diese Fragmente zu vollenden, wenn dabei auch natürlich keine vollendete Musik herausgekommen ist. Immerhin konnte man ahnen, was ungefähr Schubert im Schilde geführt haben könnte im Jahr 1828. Am Schluss der Rekonstruktionsversuche stehen übrigens Momente, die einige für Schubert sonst ungewöhnliche kontrapunktische Spielereien enthalten. Und tatsächlich könnte auch das nicht ganz falsch sein. Denn Schubert wollte wirklich bei Simon Sechter, dem berühmten Theorielehrer, Kontrapunktstunden nehmen. Eine hat er sogar genommen und dann hat ihm wirklich der Tod die Feder aus der Hand genommen. Ein großes Fragezeichen haben da soeben Sir Charles McCarras und das Scottish Chamber Orchestra an den Schluss unseres Podcasts gesetzt. Wie denn auch anders bei diesem Thema. Viel Freude mit Schubert weiterhin und danke fürs Zuhören.
Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch.